Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen zu Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Wir sprechen heute über einen Menschen, der viele, viele schreckliche Taten verübt hat, aber Bekanntheit eigentlich erlangt hat in einer ganz anderen Geschichte, nämlich in einer Affäre um Modellautos. Bei mir ist heute unser Korrespondent aus München, Roland Englisch. Hallo Roland.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und uns die Geschichte erzählen kannst. Du hast die damals mit recherchiert.
Ich habe das damals noch als Polizeireporter in Nürnberg zumindest zum Teil miterlebt, ja. Und später dann in München erneut, hast du ja schon angedeutet.
Normalerweise betrachten wir eigentlich Verbrechen nicht mit dem Täter im Fokus. Aber heute sprechen wir tatsächlich über Roland S., der im Mittelpunkt dieser Geschichte steht und um den sich vieles dreht. Wer ist überhaupt dieser Mann, über den wir heute sprechen, Roland?
Es ist ein Mann, der in der Nähe von Schweinfurt geboren ist, Ende der 1930er Jahre, in einer Zeit also, in der die Gesellschaft noch sehr konservativ war, sehr verklemmt. Er ist das Kind einer alleinerziehenden Mutter gewesen, ein unehelich geborenes Kind. Das war damals ein brutales Stigma, auch für die Mutter, die auf dem Land gelebt hat, die von der Gesellschaft ausgestoßen war. Sie hat das damals wohl weitgehend an ihrem Kind ausgelassen, ihm immer das Gefühl gegeben, dass er völlig unwillkommen ist. Es war eine sexuell verklemmte Zeit, in der er aufgewachsen ist. Sie hat ihm auch immer klar gemacht, dass Sexualität kein Thema ist, eigentlich böse ist, vermutlich auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen als Alleinerziehende. Er war und ist homosexuell. Auch das war in der Zeit natürlich völlig untragbar. Sein Onkel hat ihn vergewaltigt als Kind. Das kommt auch noch dazu. Später war er dann mal in der Jugendhaft. Da ist er dann auch missbraucht worden. Also bei ihm ist so wirklich so ziemlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann.
Er ist aber ein ganz cleverer Mensch eigentlich, oder?
Er ist hochintelligent, das hat man lange Zeit gar nicht erkannt. Der wurde immer als eher unterdurchschnittlich intelligent eingestuft. Er ist später vom Psychologen mal begutachtet worden. Die sagen, er hat einen IQ von 145 plus. Spielt also damit in einer ganz eigenen Liga. Dass das nicht erkannt worden ist, sagen die Psychologen, wundert sie eigentlich nicht, weil Leute mit einem derartigen IQ sehr sensibel, sehr empfindsam sind und auch sehr schnell zumachen, also da muss man schon wissen, wie man sie anspricht. Das ist dann später auch gelungen, aber am Anfang eben nicht.
1986, da gerät er auch hier in Franken in den Fokus von Ermittlern. Was ist damals passiert?
Ich kann mich deswegen an den Fall noch sehr gut erinnern. Ich war da Polizeireporter und das war im Januar 86. Da bin ich wie jeden Tag in die Polizeipressestelle gegangen und dann hat mir der Pressesprecher kommentarlos ein Foto rübergeschoben und ich habe mir das angeguckt und manchmal braucht das Hirn ja ein bisschen, bis es so eine Information zusammensetzt. Irgendwann habe ich dann erkannt, dass das ein Kopf ist, der da auf dem Foto abgebildet ist, schon ziemlich zerstört, also auch leicht verwest. Der lag wohl 4 Wochen am Hinberg in einer Spalte im Freien. Es hat sich dann später herausgestellt, dass dieser Kopf einem jungen Mann gehört, der vermisst gemeldet worden war von seiner Mutter. Man hat später auch die Beine von ihm an einer völlig anderen Stelle gefunden. Und dann entwickelte sich das Ganze zu einem ziemlichen Krimi. Also ein Krimi war es ja ohnehin, aber da rollte sich dann der ganze Fall langsam auf. Es kam dann ein Hinweis aus Freiburg von Kriminalbeamten an die Nürnberger Kollegen, dass sie da jemanden mal im Fokus hatten bei einem ganz ähnlich gelagerten Fall. Und darauf sind die dann auf Roland S. gekommen und haben den auch festgenommen und ein Beamter, der später noch eine Rolle spielen wird, hat ihn auch vernommen und hat mit ihm in einer Form geredet, die bis dahin wohl keiner getan hat. Er hat Zugang zu ihm gefunden. Und Roland S. hat dann diesen Mord gestanden an dem Nürnberger und einen anderen, für den er schon mal vor Gericht gestanden hatte, für den er aber freigesprochen worden war. Den hat er dann auch gleich noch zugegeben.
Genau, du hast es jetzt gerade schon gesagt, das war nicht sein erstes Opfer, der Mann in Franken. Was war denn vorher passiert?
Das war nicht nur nicht sein erstes, auch nicht sein zweites, sondern sogar sein drittes Opfer. Er hat in den 70er Jahren schon mal jemanden umgebracht, dann Anfang der 80er eben den Mord in der Nähe von Stuttgart begangen und 86 den in Nürnberg. Es sind alles drei Taten gewesen, die sich im homosexuellen Milieu abgespielt haben. Also er hat sich da mit schwulen Männern eingelassen und hat sie dann aber, muss man wirklich sagen, brutalst umgebracht. Er hat sie, hat ihnen die Genitalien abgeschnitten, er hat sie zum Teil zerstückelt, wie wir ja jetzt wissen in dem einen Fall. Es waren zum Teil ganz kuriose Abläufe. Bei dem zweiten Mord zum Beispiel war es so, dass die Polizei seine Wohnung durchsucht hatte. Die hatten ihn dann also im Fokus, nachdem er zunächst mal den Eltern seines Opfers gesagt hat, macht euch keine Sorgen, der kommt schon wieder. Er wusste aber genau, dass der nicht wiederkommen kann. Dann haben sie also die Wohnung durchsucht, beim ersten Mal nichts gefunden. Dann haben sie eine zweite Durchsuchung gemacht und sind beim zweiten Mal auf die Leiche gestoßen. Also ganz kurios eigentlich, dass man sowas übersieht. Er ist dafür dann vor Gericht gestellt worden, im zweiten Fall auch. Im ersten Fall hat man ihm eine verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen. Angeblich war er betrunken, was wahrscheinlich eine Schutzbehauptung war. Auf jeden Fall kam er nach wenigen Jahren aus dem Gefängnis wieder raus. Er ist nicht therapiert worden, in keiner Form. Das war in den 70ern wohl auch noch nicht so üblich. Und dann wurde er in die Freiheit entlassen und hat kurz danach seinen zweiten Mord begangen, für den er ebenfalls vor Gericht gestellt worden ist. Da war die Beweislage aber wohl zu dünn. Deswegen ist er dafür nicht verurteilt worden, was man aber in dem Zusammenhang auch sehen muss. Es waren in den 80er Jahren verurteilt worden, ist er trotzdem zu 1,5 Jahren, aber wegen homosexueller Handlungen. Das war damals noch strafbar, das wäre heute auch völlig undenkbar. Die Strafe musste er nicht antreten, weil er ja vorher schon in U-Haft gesessen hat. Damit kam er wieder raus und konnte seinen dritten Mord begehen.
Da wurde er dann zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Und wo hat er die abgeleistet oder wo saß er dann?
Er wurde zu lebenslang verurteilt diesmal, rückwirkend auch für den zweiten Mord. Das Verfahren wurde da wieder mit aufgerollt und integriert. Der Richter hat ihn damals aber, oder man muss es andersrum sagen, es waren damals zwei Gutachter, psychologische Gutachter im Verfahren eingeschaltet, die zum ersten Mal tatsächlich die Figur Roland S. wirklich beleuchtet haben und eben auch seine ganze Sexualität, seine gestörte, schwer gestörte Sexualität betrachtet haben. Er hat die Leute nicht umgebracht, um sich daran zu berauschen, sondern so haben es die Psychologen dann im Verfahren ausgesagt. Im Gegenteil, weil er sich in denen gesehen hat, er hat sich gespiegelt in seinen Opfern und hat sie aus Hass auf sich selber umgebracht in einer zutiefst affektiven Handlung. Die Gutachter haben auch ausgesagt, dass dieser Mann nicht zu therapieren ist. Also die Persönlichkeitsstörung sei so tief, dass da absolut nichts zu holen ist. Der Richter hat ihn deswegen dann auch ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen, nach Ansbach, und hätte am Schluss dann, wenn er da jemals wieder rauskommt, die Haft dann in der Haftanstalt absitzen müssen. Er blieb aber ewig in Ansbach. Also zwischendurch war er mal kurz in Straubing und inzwischen ist er wieder in Ansbach.
Damit endet ja unsere Geschichte um Roland S. nicht, weil 2013 der Name wieder aufgetaucht ist in den Medien, aber in einem total anderen Zusammenhang. Kannst du uns erzählen, was da passiert ist?
Da ging's, also aufgepoppt ist das Ganze eigentlich ganz langsam. Es ging um die Modellbauaffäre. Da hatten die in Ansbach im Bezirkskrankenhaus eine eigene Abteilung aufgezogen. Man muss dazu sagen, dass Roland S. Gelernter Metallbauschlosser ist und offensichtlich ein unglaubliches Talent hat. Der hat in der Haft schon in den 70ern angefangen, Modellautos zu bauen, mit einer Präzision, die wohl weltweit einmalig ist. Und das ist sein großes Glück bis zum Schluss geblieben eigentlich. Er hat das in Ansbach dann auch gemacht. Und dieses Talent hat damals Hubert Hadertauer erkannt, der Mann von Christine Hadertauer. Die wird einigen unserer Zuhörer ja noch ein Begriff sein. Die war Sozialministerin, die war erst CSU-Generalsekretärin, dann Sozialministerin und später Staatskanzleichefin in Bayern in den 2010ern. Hubert Hadertauer hat das der ist Landgerichtsarzt gewesen zu der Zeit, hat den Roland S. kennengelernt in Ansbach und hat das professionalisiert, was der da gemacht hat. Hat ihm also eine Werkstatt eingerichtet, er durfte sich Mitarbeiter suchen, mit denen er dann in dieser Werkstatt die Modellautos gebaut hat. Hubert Hadertauer hat sich dann über eine Firma, die er gegründet hat, mit zwei Geschäftspartnern weltweit vertrieben, auf Messen verkauft und soweit mal der harmlose Teil dieser Erzählung.
Ist es üblich, also ist es normal, dass ein Arzt sowas aufzieht mit Gefangenen oder mit PatientInnen eigentlich?
Da war er, glaube ich, zu der Zeit nicht mal mehr wirklich Arzt in der Klinik. Da war er mal am Anfang. Es ist im Prinzip nicht unüblich, dass man solchen Patienten Dinge an die Hand gibt, die ihnen helfen. Völlig unüblich ist der Maßstab, in dem das stattgefunden hat. Das war ja professionell aufgezogen und noch unüblicher war, was dann mit Roland S. alles geschehen ist. Der hat also zum Beispiel einen Schlüssel bekommen zur Werkstatt. In der Werkstatt waren ja auch brandgefährliche Geräte, mit denen er, also brandgefährlich im Sinne von waffentauglich. Der hat Ausgang bekommen, der war bei den Hadertauers zu Hause zum Essen. Die sind mit ihm in Lokale gegangen. Er ist mit den Hadertauers sogar nach Frankreich ins Elsass gefahren, in die ins Ferienhaus eines der Geschäftspartner. Also das war für jemanden, der als so gefährlich eingestuft war, nicht nur außergewöhnlich, das war für die spätere Klinikleitung unfassbar, was da gelaufen ist. Aber es ist gelaufen und Hubert Hadertauer hat das alles organisieren können. Also es ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, aber es ist über Jahre so gegangen.
Wie ist denn die Chronologie zu dieser Geschichte? Die Firma haben die Hadertauers gegründet mit zwei Geschäftspartnern.
Richtig, das war in den 90ern. Christine Hadertauer war lange Zeit Geschäftsführerin bzw. Mitgesellschafterin. Als sie 2003 in den Landtag gewählt worden ist als Abgeordnete, hat sie ihre Anteile offiziell an ihren Mann überschrieben. Das ist bis heute einer der Bereiche, die nie so richtig geklärt worden sind. Es lief eigentlich vieles weiterhin auf sie, unter anderem auch die Webseite der Firma. Also sie hat immer eigentlich eine Rolle gespielt. Es gab später auch einen Untersuchungsausschuss, muss man dazu sagen, der sich mit dem Thema befasst hat. Es gab mehrere Gerichtsverhandlungen zu dem Thema. Die Geschäftspartner haben sich von den Hadertauers später auch über den Tisch gezogen gefühlt. Es seien betrogen worden. Roland S. selbst hat ebenfalls gegen die Hadertauers geklagt, weil er sich von ihnen hintergangen gefühlt hat. Es gibt zum Beispiel Differenzen, was die Zahl der gefertigten Autos angeht. Hadertauer hat immer nur von 60 bis 70 gesprochen. Roland S. hat eine Dokumentation geführt. Da sagt er, standen 134 Modellautos drin. Diese Dokumentation ist ihm später abgenommen worden. Die ist verschollen bis heute. Also die ist nie wieder aufgetaucht. Kann man auch nur vermuten, warum die weggenommen worden ist. Aber eine Begründung hat es nie gegeben. Also es waren alles eigentlich sehr unschöne Vorgänge. Übrigens hatte ich vorhin noch vergessen, die sind mit ihm auch auf Messen gefahren. Der war zum Beispiel auch auf der Spielwarenmesse am Stand dieser Firma und hat dort seine Modellautos vertreten und auch verkauft. Also völlig kurios.
Wie muss ich mir dann so ein Modellauto, was diese Firma hergestellt hat, vorstellen? Also was ist das überhaupt?
Das sind, also Modell 1:8 ist relativ groß, im Maßstab 1:8. Er hat, also du musst dir vorstellen, so ein Oldtimer mit Ledersitzen, mit Motor, selbst im Motor, die ganze Mechanik hat er nachgebaut. Die Ledersitze sind perfekt mit Leder bezogen, Stoffverdecke waren auf den Millimeter genau gearbeitet. Also eine Präzisionsarbeit. Diese Autos wären praktisch fahrfähig gewesen. So genau hat er die gemacht. Aber eben alles von Hand, jedes einzelne Teil von Hand angefertigt. Winzige Teile, Bauteile, die Millimeter groß sind. Also wenn man sich das im Internet anschaut, das ist wirklich faszinierend, wie diese Autos aussehen. Da war er einfach unglaublich gut in diesem Ding. Das war auch für ihn sein Lebensinhalt. Das hat er dann später auch in Interviews bei uns in der Zeitung und auch im Untersuchungsausschuss ausgesagt. Ihm war eigentlich völlig egal, was mit ihm passiert. Ihm war nur wichtig, dass er diese Arbeit verrichten kann. Und die war sein ganzer Lebensinhalt. Dafür hat er gebrannt. Und das hat er auch über viele Jahre gemacht. Und eben mit dieser Detailversessenheit, die sonst eigentlich niemand entwickelt.
Es waren richtige Sammlerstücke. Also ich muss mir das als so ein Sammlerstück vorstellen quasi.
Du musst dir vorstellen, dass die Leute bereit waren. Es gab einen Sammler aus den USA zum Beispiel, der hat diese Modellautos auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen in den 90ern und war sofort bereit, 20 Stück zu kaufen. Die hat er mitgenommen. In den USA ist dann eins dieser Autos versteigert worden für $130.000. Normale Preise, sagt man, die so erzielt worden sind, auf heute umgerechnet etwa 20.000 Euro pro Stück. Das hat dann später ja auch eine Rolle gespielt, weil es um die Zahl ging, wie viel Geld die Firma eigentlich eingenommen hat. Also Roland S. hat für seine Arbeit so 150 bis 200 Mark im Monat bekommen. Später, als das Ganze dann nach Straubing ins Hochsicherheitsgefängnis ging, haben sie ihm 300 Euro bezahlt, aber mehr nicht. Und die Kliniken selbst, beziehungsweise die Haftanstalt, haben auch nur ein paar tausend Mark bekommen im Monat anteilig. Ja, da ist dann auch die Compliance-Abteilung irgendwann in Straubing drauf aufmerksam geworden. Also die Rechnungsprüfer sind da eingeschritten und haben gesagt, so läuft's nicht. Also, und das war im Prinzip dann auch das Aus für dieses Geschäftsmodell der Harder Towers.
Da liegt nämlich schon einer der großen Punkte auf der Hand. Die Harder Towers, die haben, sagt man, damit relativ gutes Geld verdient. Sie selber sagen aber was anderes.
Es ist bis heute nicht so wirklich geklärt. Also wenn man das hochrechnet, nehmen wir mal 100 Modelle bei 20.000 Euro, dann sind wir in einem Bereich, der natürlich gigantisch ist. Und die Geschäftspartner haben von dem Geld nie was gesehen. Die Harder Towers haben immer gesagt, das hat sich die Waage gehalten, also Ausgaben und Einnahmen seien pari gewesen. Es hat vor Gericht da nur begrenzt eine Rolle gespielt. Also es gab mehrere Verfahren, auch wegen Steuerhinterziehung gegen die Harder Towers. Das ist dann bei der Christine Harder Tower eingestellt worden gegen eine Geldauflage. Beim Hubert Harder Tower kam ein winziger Betrag raus, den er dann zahlen musste. Steuerfahnder haben vor Gericht auch ausgesagt, dass letztlich die Firma am Ende 100.000 Euro Schulden hatte. Also sie konnten nicht feststellen, dass da jetzt Millionen Gewinne geflossen seien.
Aber nur weil man es nicht feststellen kann, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass es nicht passiert ist, ne?
Also das ist richtig, ja. Aber es ist, zumindest sagen wir es mal so, es ist nie bewiesen worden, dass da wirklich so viel Geld verdient worden ist, wie viele vermutet haben und was ja letztlich auch zum Sturz von Christine Harder Tower geführt hat.
Sie selber sagen eigentlich, dass diese Firma oder diese Modellbaufirma, dass Sie das eher als soziale Leistung den Gefangenen gegenüber gemacht haben.
Diesen Satz, der ist natürlich auch legendär, den hat Christine Harder Tower bei einer Kabinettssitzung in Nürnberg, da stand sie schon mit dem Rücken an der Wand, da war sie auch nicht mehr Sozialministerin, sondern Staatskanzleichefin, da hat sie den Satz geprägt, es sei nicht um Geld gegangen, es sei ein von Idealismus getragenes Engagement finanzieller Art gewesen und das war im Grunde genommen der Todesstoß, weil ihr das niemand abgenommen hat. Das war klar, dass die damit Geld verdienen wollten, dass sie es möglicherweise nicht getan haben, weil die Geschäfte anders gelaufen sind oder dass sie nicht die richtigen Kaufleute waren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das war natürlich absurd. Also hat auch niemand geglaubt. Dafür ist das viel zu professionell aufgezogen gewesen.
Sapor hieß die Firma damals. Kannst du nochmal beschreiben, wie sie quasi über ihre Firma gestolpert sind? Welche Sachen sind passiert? Welche Ereignisse haben dazu geführt, dass das überhaupt ans Licht kam?
Wir müssen korrekt sagen, Sapor Modelltechnik. Es gibt nämlich mehrere Firmen, die Sapor heißen. Und bevor wir uns da Ärger einhandeln, also Sapor Modelltechnik. Die sind einfach, die Geschäftspartner haben sich von denen über den Tisch gezogen gefühlt, weil sie natürlich aus den Medien dann erfahren haben, wie viele Modelle da tatsächlich verkauft sind und zu welchem Preis. Das ist intern nie richtig kommuniziert worden. Ein Geschäftspartner hat zum Beispiel auch den Eigentümerwechsel von Christine auf Hubert Harder Tower nicht mitbekommen. Der hätte ihm zwingend mitgeteilt werden müssen. Es ist wie immer, zerstreiten sich die Leute, die Geschäftspartner über Geld, war in diesem Fall nicht anders. Da haben sich viele betrogen gefühlt und dann wurde das Ganze öffentlich, haben sich an die Medien gewandt. Ist das dann auch an publik geworden, welche Rolle da eigentlich Christine Harder Tower gespielt hat in Kombination mit ihrem Mann. Und so kam der Stein dann letztlich auch ins Rollen.
Sie sind aber nicht verurteilt worden.
Nee, wie gesagt, also bei ihr ist es letztlich, da war sie schon zurückgetreten, gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Da ging es um die Abgabenordnung, da hatte sie irgendwas nicht korrekt angegeben. Letztlich sind die Verfahren in sich zusammengebrochen. warum, ob jetzt die Beweislage zu dünn war oder schwer zu sagen, es der Fall hat einfach zwei Dimensionen, nämlich einmal diese steuerrechtliche, das ist immer ein ganz schwieriger Fall, da ist die Beweisführung natürlich auch schwierig und die andere Frage ist halt die politische und da war es einfach für eine Sozialministerin, deren Mann in den Bezirkskrankenhäusern, für die sie ja auch zuständig ist, solche Sonderstatuten einführt, das war nicht tragbar. Es kommt dazu, das kam aber dann auch später erst im Untersuchungsausschuss ans Licht, dass beispielsweise sämtliche Unterlagen zu diesem Fall, die auch im Sozialministerium vorhanden waren, 2008 verschwunden sind. 2008 wurde Christina Haderthauer Sozialministerin. 2013, als sie dann in die Staatskanzlei gewechselt ist, tauchten die plötzlich wieder auf. Also das sind auch so Merkwürdigkeiten. Die Beamten, ich kann mich noch erinnern, einer der Spitzenbeamten trat damals im Untersuchungsausschuss auf und hat das geschildert und dazu gesagt, er hofft inständig, dass das in anderen Ministerien genauso schlampig läuft wie in seinem, damit der Schatten nicht so sehr auf ihr Haus fällt. Also er konnte aber auch nicht erklären, warum die Aktenführung da so merkwürdig war. Aber das sind halt alles Dinge, die da reinspielen und die letztlich auch dafür gesorgt haben, dass politisch Christine Haderthauer nicht mehr tragbar war und der Schlusspunkt war eben, wie sie das Engagement da oder dieses Geschäftsmodell als sozialen Akt verbrämt hat, da war auch bei Horst Seehofer das Fass einfach bis zum Überlaufen voll, da blieb ja nichts mehr anderes übrig, als zurückzutreten.
Und es war dann auch das Ende ihrer gesamtpolitischen Karriere, oder?
Komplett. Sie war dann, hat noch überlegt, ob sie nochmal als Landtagsabgeordnete antritt. Ich glaube, man hat ihr dann nahegelegt oder zu verstehen gegeben, dass das keine gute Idee ist. Sie hat sich dann komplett aus der Politik zurückgezogen. Heute arbeitet sie als Rechtsanwältin, hat eine eigene Kanzlei gegründet. Ihr Mann, muss man dazu sagen, gegen den lief, der war auch sein Posten als Landgerichtsarzt später los. Da lief auch ein Disziplinarverfahren gegen ihn, weil er wohl bei Drogenscreenings, so war der Verdacht, falsch abgerechnet hat. Das ist nie geklärt worden. Das Verfahren ist mittlerweile auch eingestellt worden, weil er vor 3 Jahren gestorben ist, vor 2 Jahren an einer Krebserkrankung. Also der Fall ist auch nie ganz geklärt worden. Das ist eigentlich so das Ende dieser Familie Haderthauer.
Wer eigentlich auch ein bisschen der Leidtragende in der ganzen Geschichte war, war am Ende ja auch Roland S.
Ja, weil er war ja erst im Bezirkskrankenhaus in Ansbach. Man hat ihn dann nach Straubing ins Hochsicherheitsgefängnis überwiesen, weil er ja bis heute als gefährlich und nicht therapiert gilt. Er wurde lange Zeit nicht therapiert, das muss man auch dazu sagen. Das ist auch einer der schweren Vorwürfe, die man dem Hubert Haderthauer gemacht hat, dass er nie dafür gesorgt hat, dass er in Ansbach vernünftig behandelt wird. Er hat halt da nur quasi die Arbeitstherapie bekommen, aber man hat sich nie wirklich mit ihm beschäftigt und versucht, mit ihm das aufzuarbeiten, was er da getan hat und ihm einen Weg zurück in ein normales Leben zu ermöglichen. Er hat dann in Straubing noch eine Zeit lang, durfte er da noch an seinen Modellautos bauen, dann wurde ihm das auch untersagt. Wenn ich es richtig weiß, ist er inzwischen wieder in Ansbach, da wollte er unbedingt wieder hin zurück, weil er sich da besser aufgehoben fühlt und ich glaube, er ist da auch besser aufgehoben, weil es da einfach auch die Fachleute gibt, die sich mit ihm auseinandersetzen können. Inzwischen bekommt er wohl auch eine Therapie. Meines Wissens, also ich habe zumindest keine gegenteiligen Informationen, sitzt er da auch immer noch ein. Es gab wohl mal den Versuch, seine Anwälte ihn rauszuholen. Das ist aber gescheitert, weil seine Prognose einfach viel zu schlecht ist.
Welche Rolle hat er eigentlich in der Aufdeckung dieser Affäre, dieser Modellauto-Affäre gespielt?
Also er hat schlicht beschrieben, wie es ihm ergangen ist. Er hat von sich aus das nie an die Öffentlichkeit getragen, weil er zufrieden war mit dem, wie er da leben konnte im Bezirkskrankenhaus und mit der Arbeit, die er da hatte. Das war für ihn wirklich sein Lebensinhalt. Er hatte gar kein Interesse daran, da irgendwas zu verändern. Also er hat auch im Untersuchungsausschuss hat er es ganz nüchtern geschildert. Er saß da drin. Für jemanden, den weite Teile seines Lebens hinter Gitter verbracht hat, war das ein sehr souveräner Auftritt von ihm, da erinnere ich mich noch genau dran, und hat das ganz nüchtern geschildert, wie das war, wie er die Haderthauers kennengelernt hat, wie er sich mit Christina Haderthauer geduzt hat, sehr früh schon, wie familiär das eigentlich war. Man muss dazu sagen, dass der Beamte, der ihn damals vernommen hat, der auch den Zugang zu ihm gefunden hat, der hat auch später noch eine Rolle gespielt. Ich hatte es ja angedeutet, weil er nach seiner Pensionierung dann quasi immer der Sicherheitsmann war, wenn Roland S. aus der Anstalt kam und Ausgang hatte mit den Hardetors, war er immer dabei und hat quasi den Wachmann gegeben. Der hat das später dann auch ausgesagt. Der hat dann auch ausgesagt übrigens im Untersuchungsausschuss, dass Hubert Hardetauer die absolut treibende Kraft hinter allem war. Hat also da auch Christine Hardetauer entlastet. Hat Roland S. von sich aus da gar nichts gemacht, aber musste er auch nicht, weil die zerstrittenen Geschäftspartner das schon öffentlich gemacht haben und dann eben so ein Stück für Stück alles an die Öffentlichkeit kam.
Du hast es vorhin schon mal angedeutet, aber er war finanziell nicht ganz zufrieden. Der hat ja, du hast es ja gesagt, irgendwie 150 bis 200 Euro im Monat bekommen für seine Arbeitstherapie. Ganz glücklich war er damit aber nicht.
Nein, er hat dann später, als Hardetauer behauptet hat, es seien nur 60 bis 70 Autos gewesen, hat dann Roland S. Tatsächlich auch geklagt auf Schadensersatz, weil es gab einen Vertrag, der irgendwie sehr eigenwillig formuliert war. Danach hätten wohl zwei Autos verkauft werden müssen und er hätte das Geld kriegen müssen, das er nicht bekommen hat. Das ist aber, wenn ich mich recht erinnere, vor Gericht letztlich auch eingestellt worden, weil es einfach unklar war, wie stark da seine Ansprüche sind und ob überhaupt noch Geld da ist. Das wissen wir ja inzwischen auch von den Steuerfahndern, dass die Firma am Schluss völlig überschuldet war. Das ist, glaube ich, ausgegangen wie das Hornberger Schießen, wenn ich mich richtig erinnere.
Roland, meinst du, sowas könnte sich heute nochmal wiederholen?
Das halte ich ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Also mittlerweile gibt es ja Compliance-Regeln auf allen Ebenen. In Ansbach, die neue Führung damals hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie die mitbekommen haben, was da los war. Das ist komplett abgeschafft worden. Also solche Freizügigkeiten gibt es garantiert nicht mehr. Mittlerweile arbeiten die Gerichte anders. Die Gutachter, die psychologischen, haben dann eine ganz andere Rolle als wohl noch in den 70ern. Dass jemand mit einer solchen psychologischen Störung bei Gericht durchrutscht, das halte ich für heute für unvorstellbar. Also da hat sich vieles verändert, auch übrigens in der Gesellschaft ja auch, das muss man auch dazu sagen. Also das, was Roland S. so abdriften lassen, das würde sich heute auch nicht mehr so wiederholen. Heute ist alleinerziehend ja kein Stigma mehr und Homosexualität ist mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft anerkannt. Also ich glaube, wir haben uns da doch wesentlich weiterentwickelt, Gott sei Dank weiterentwickelt auf allen Ebenen. In den Kliniken, vor Gericht, in der Gesellschaft. Nein, ich glaube, sowas würde sich heute nicht wiederholen, in keiner Form.
Auch die Sicherheitsvorkehrungen in den Krankenhäusern. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass es eine Verletzung oder einen Suizidversuch mit einem Skalpell gab wohl, das wahrscheinlich aus einer dieser Werkstätten gewesen wäre. Irgendwo wurde auch ein Gitter mal angesägt. Also das ist ja auch, wenn man sich das mal so überlegt, total gefährlich für die MitarbeiterInnen in Krankenhäusern oder in der Forensik oder in den Haftanstalten.
Ja, das war ja das Wahnsinnige, dass der freien Zugang hatte zur Werkstatt. Er hatte einen Werkstattschlüssel bekommen, der konnte sich da völlig frei bewegen. Das ist normalerweise wird jeder, der in so einer Werkstatt arbeitet, wenn er rausgeht, kontrolliert, genau untersucht, ob er irgendwas mitgenommen hat. Das war in seinem Fall alles nicht gegeben und das ist also wirklich haarsträubend, was da gelaufen ist und das ist heute unvorstellbar. Also das war wirklich, ich glaube, dass auch zu der Zeit war das wirklich singulär. Das macht diesen Fall so speziell, also in jeder Beziehung speziell.
Ja, vielen Dank, Roland, dass du uns die Geschichte mitgebracht hast.
Gerne, ist mir ein Vergnügen. Also die Geschichte selbst natürlich nicht, aber mit euch zusammenzuarbeiten immer gerne.
Sehr schön. Dann freue ich mich auf das nächste Mal. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, auf YouTube, auf iTunes, auf jedem Podcast-Kanal eurer Wahl. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.